hätte schon fast gesagt guten Morgen, aber guten Abend. Ist ganz ungewohnt. Ja, schön mal wieder hier zu sein. Ich glaube, es ist schon fast wieder ein Jahr her. Dennis und ich, wir witzeln immer, dass wir so einmal im Jahr uns irgendwie sehen. Ich bin sehr froh, meine Verlobte heute dabei zu haben. Es ist sehr schön. Und ich möchte kurz noch beten, bevor ich mit dieser interessanten Stelle im Johannesbrief anfange. Jesus, ich danke dir so sehr für diesen Abend, für die Sonne, für deine Liebe, für die Güte, die du uns erweist mit allem, was wir in unserem Leben haben. Danke für Musik, danke für das Licht, das du in unserem Leben bist. Jesus, wir wollen hören, wir sind sehnsüchtig nach deinem Wort. Wir sehnen uns danach, dass du uns begegnest. Denn du bist Leben für uns. Und unsere Seele lechzt nach dir. Und ich bete, Jesus, dass du uns begegnest, dass du mir begegnest. Auch durch die Worte, die du mir ins Herz gelegt hast, Herr. Aber ich bete auch, dass da, wo ich nicht das sage, was dir gefällt, dass du einfach unsere Herzen und Ohren auf Durchzug stellst. Danke, dass du hier bist heute Abend und wir von dir lernen dürfen. Amen. Ich wohne ungefähr seit 2 Jahren immer mit Freunden zusammen in einem Zimmer. Das haben wir irgendwann so angefangen, weil es einfach praktischer ist. Wir schlafen in einem Zimmer, wir arbeiten in einem anderen Zimmer. Dann kann man das irgendwie voneinander trennen. Ich finde es immer so unangenehm, da arbeiten zu müssen am Schreibtisch. Jetzt gerade in Corona ist es noch viel schlimmer, finde ich, wo man auch schläft. Als Student hat man ja auch immer nur ein Zimmer. Und deswegen haben wir das so eingerichtet, wir schlafen im selben Zimmer. Und es gibt super viele wunderschöne Aspekte dieses Zusammenlebens. Es ist zum Beispiel wunderschön, wenn ich abends nach Hause komme, nach einem langen Tag, und man einfach noch zusammensitzt und redet über das, was am Tag passiert ist. Einfach sich austauscht, zusammen Fragen des Glaubens, Fragen des Lebens irgendwie wälzt. Aber es gibt auch wirkliche Herausforderungen an so einem Zusammenleben. Und ich habe entdeckt, dass eine der schlimmsten Herausforderungen oder der größten Herausforderungen dieses Zusammenlebens in den nächtlichen Toilettengängen besteht. Also die Herausforderung ist, vom Bett zur Toilette zu kommen, ohne irgendjemanden aufzuwecken. Und es passiert mir immer und immer wieder, wenn ich nachts auf die Toilette muss, dass da irgendwas im Weg steht. Ob das jetzt ein Wäscheständer ist oder irgendwas, ein Schreibtischstuhl oder ein Couchtisch oder irgendwas. Es gibt immer irgendwas, was wir am Abend zuvor nicht weggeräumt haben, wo ich gegenlaufe und alle wach mache. Ich habe schon den Laufstil der nächtlichen Klogänger entwickelt. Der geht ungefähr so mit ausgestreckten Armen. Und ich habe einmal meinen Freund, also meinen Mitbewohner gefragt, sag mal, sei ganz ehrlich, stört dich das, wenn ich da immer gegenrenne und dann alles wach mache? Und er meinte nur ganz trocken, ach nö, eigentlich würde es mich nicht stören, wenn du nicht immer so laut fluchen würdest, wenn du gegen die Gegenstände läufst. Ich finde es irgendwie interessant. Wir Menschen brauchen Licht, um sehen zu können. Um überhaupt irgendwie klar zu kommen in dieser Welt. Ich glaube, von den Sinnen, die wir haben, ist das Auge, ist die Sehfähigkeit mit der wichtigste Sinn. Und das Bild in diesem Text ist total spannend, in dem Text, den wir heute gelesen haben. Da heißt es nämlich, Gott ist Licht. Und es ist so einfach. Wir Menschen, wir brauchen Gott als unser Licht, um wirklich sehen zu können, natürlich im übertragenen Sinne. Wir brauchen Gott, damit unsere Herzen wirklich sehen können. Die Dunkelheit ist eine wirkliche Herausforderung für uns Menschen. Wenn wir nicht sehen, dann stoßen wir uns an allerhand Gegenständen. Und ich finde es so schön, dass Johannes in diesem Brief gleich zu Anfang schreibt, die Botschaft, die wir von Jesus Christus empfangen haben und die wir an euch weitergeben, die lautet, Gott ist Licht. Bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Es tut mir übrigens leid, also dieses X bedeutet nicht, dass ich das irgendwie nicht gut finde, was da auf dieser Präsentation steht, sondern wir haben das an der Technik nicht hingekriegt, dieses X wegzukriegen. Ich hoffe, ihr könnt das einfach in eurem Kopf so wegdenken. Als ich diese Predigt vorbereitet habe, habe ich gedacht, okay, das nächste Mal, wenn ich nachts im Bett liege und ich muss auf die Toilette, dann werde ich beten und sagen, Gott, du hast versprochen, dass du Licht bist. Jetzt hilf mir auch, sicher zur Toilette zu kommen. Theologen haben sich viele Gedanken darüber gemacht, was genau Johannes mit dieser Aussage gemeint haben könnte, dass Gott Licht sei. Und es gibt da ganz viele unterschiedliche Ideen, aber ich glaube, dass sich diese Ideen nicht gegenseitig ausschließen. Und eine der klassischen und naheliegenden Deutungen ist ganz einfach die: Gott ist gut. So wie Licht gut ist, so ist auch Gott gut. Und ich glaube, das war damals auch einfach ein machtvolles Bild in der Zeit, in der Dunkelheit ohne elektrisches Licht auch einfach Gefahr bedeutete. Als Johannes das geschrieben hat, da war das so, mit dem Anbruch der Nacht fing auch die Zeit der gefährlichen Tiere, der Räuber und Übeltäter und allen anderen Dingen, die nachts irgendwie in der Verborgenheit unterwegs sind. Da begann diese Zeit. Und so können wir diesen ersten Vers, von dem Johannes ja ganz bedeutend schreibt, dass es die Botschaft sei, die sie von Jesus empfangen hätten und die sie nun weitergeben wollen, einfach, wir können das einordnen und sagen, okay, Gott ist Licht. Das heißt, er ist einfach irgendwie gut. In ihm ist kein Böses. Da ist keine Ungerechtigkeit, keine Hinterhältigkeit, kein Egoismus, da ist keine Gier, keine Lust. Er ist das, was die biblische Sprache vielleicht für unsere Ohren ein bisschen unvertraut rein oder heilig nennt. Soweit so gut. Aber ich glaube, dass diese Aussage, dass Gott Licht ist, noch mehr bedeutet. Und ich liebe, wie der deutsche Theologe Adolf Schlatter das ausgedrückt hat. Ich versuche das hier weiter zu klicken. Ja, so. Ist ein bisschen klein, aber ich hoffe, ihr könnt es lesen. Ich lese es vor. Da heißt, da sagt, Gott ist Licht. Das sagt uns nicht bloß, wie er für sich ist. Also, dass er gut und rein und heilig, dass er Energie und so weiter ist, sondern zugleich, wie er sich uns gegenüber verhält und was er uns tut. Das Licht strahlt in die Welt hinaus und sein Werk ist zu scheinen. Es ist nicht hell, sondern es macht alles hell. Denn es geht in unser Auge ein und versetzt uns selbst in die Helligkeit. Also ich finde es interessant, das Bild ist eigentlich ganz einfach. Nur mit Hilfe von Licht sehen können. So wie wir eine Lichtquelle brauchen, die Sonne oder eine Glühbirne oder sowas, damit unser Auge wahrnehmen kann, so brauchen wir Menschen Gott, wie ich eingangs gesagt hatte, als unser Licht, um wirklich sehen zu können. Wir brauchen Gott, damit unsere Herzen wirklich sehen können. Ich habe mir überlegt, er ist so ein bisschen wie die Brille, die mein Papa aufsetzen muss, damit er überhaupt irgendwas lesen kann. Der Arm ist mit den Jahren immer länger geworden und jetzt braucht er die Brille. Nur durch Gott sehen wir die Dinge scharf. Er ist wie die Liebe, durch die man die schönen und guten Eigenschaften der Geliebten nur noch heller und schöner strahlen sieht. Wie die rosarote Brille. Wir brauchen Gott, um zu sehen, was richtig und gut ist und Leben bringt. Ja, und er ist wie das Licht, das in der Dunkelheit leuchtet, damit man aufs Klo gehen kann, ohne sich und andere zu verletzen. Er hilft uns, die Unordnung und die Hindernisse zu sehen, die unser Herz vielleicht noch verschmutzen und gegen die wir ohne ihn laufen würden. Ohne Gott sind wir blind. Wir tappen im Dunkeln. Wir haben einfach keine Ahnung, was wirklich alles um uns herum abgeht. Gottes Licht, wie man so schön sagt, die Welt und unser eigenes Leben wird von ihm in ein neues Licht gerückt. Okay, kleiner Exkurs. Wer von euch, ich sag einfach mal ihr, weil ich war ja schon dreimal hier, wir sind ja schon sozusagen Freunde. Wer von euch kennt denn den Film Matrix? Okay, es sind nicht so viele, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Ich erzähle euch was über diesen Film und das Bild ist ganz einfach. Das werdet ihr auch ohne den Film zu kennen verstehen. Also in dem Film Matrix geht es um den Mann Neo. Sein Name Neo. Und Neo lebt so sein Leben, geht einkaufen, geht zum Job, in die Arbeit, macht sein Ding, aber er merkt irgendwie die ganze Zeit, irgendwas ist da nicht ganz richtig. Irgendwas fehlt. Irgendwie kann das doch noch nicht alles sein. Und eines Tages trifft Neo auf den geheimnisvollen Morpheus. Ein Mann mit Sonnenbrille und dunklem Ledermantel und irgendwie ein bisschen, na, man weiß nicht so genau, ist der jetzt gut, ist der jetzt böse, wie ist der so drauf? Und Morpheus nimmt Neo mit in einen Raum und erklärt Neo Folgendes. Er sagt, Neo, diese Eingebung, diese Ahnung, die du die ganze Zeit hattest, dass dein Leben irgendwie nicht alles ist, dass da noch mehr da ist, die ist korrekt. Die ist richtig. Die stimmt. Du lebst nämlich in einem Traum. Und das, was du siehst, ist nicht die Realität. Und dann in einer der bekanntesten Szenen der Filmgeschichte hält Morpheus zwei Pillen auf. Er hat zwei Tabletten sozusagen in der Hand. Und er sagt, Neo, ich habe hier ein Mittel, mit dem du aufwachen kannst aus diesem Traum. Du musst dich aber entscheiden. Wenn du möchtest, dann kannst du die blaue Pille nehmen, hier auf der linken Seite. Und das bedeutet, dass du morgen aufwachst in deinem Bett und es ist alles wie vorher. Du vergisst, dass wir uns gesehen haben. Du vergisst alles, was ich dir erzählt habe. Und du wirst dein Leben einfach weiterleben. Ganz entspannt, gehst wieder auf die Arbeit. Ist alles wie vorher. Oder du nimmst die rote Pille. Aber ich kann dir versprechen, das, was du sehen wirst, wenn du aufwachst von diesem Traum, das wird dir wahrscheinlich nicht gefallen. Da wirst du sehen, dass es um die Menschen doch sehr viel schlechter bestellt ist, als du das die ganze Zeit gedacht hast. Wir haben also diese blaue Pille, mit der wir einfach in unserer Fantasiewelt bleiben, in unserem Traum. Und wir haben die rote Pille, mit der wir aufwachen, aber vielleicht Dinge sehen, die uns nicht so gefallen. Und was Johannes in den folgenden Versen in seinem Brief macht, das ist eigentlich genau das. Er zeigt uns zwei Wege, die wir gehen können. Er zeigt uns den Weg der Finsternis, wo wir uns verstecken vor dem Licht Gottes, das alles hell macht, wo wir ja, uns selbst, ich sag mal so lapidar, verarschen, uns selbst täuschen. Und er sagt, es gibt den Weg des Lichts. Der andere Weg, wo wir zulassen, dass Gott unser Leben ausleuchtet und uns ein neues Licht gibt, in dem wir die Welt sehen. Aber vielleicht mögen wir das gar nicht so sehr, weil da einiges Dunkles zum Vorschein kommt. Und so wie Morpheus in diesem Film Neo vor die Wahl stellt, welche Pille wird es sein, so stellt Johannes uns vor die Wahl, welchen Weg willst du gehen? Willst du den Weg der Finsternis wählen oder den Weg des Lichts? Welche Pille wird es sein? Die blaue oder die rote? Und ganz klar legt Johannes nun diese beiden Wege vor uns aus. Ich finde, das ist so ein bisschen wie Ping-Pong, wie dieser Text aufgebaut ist. Es geht so hin und her und ich habe euch das mal mitgebracht. Blau ist die blaue Pille, wir bleiben schlafen in unserem Traum. Rot ist die rote Pille, wir wachen auf und wir bekennen, was eigentlich so alles in uns losgeht. Also fangen wir an. Blaue Pille. Wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, in Wirklichkeit aber in der Finsternis leben, lügen wir und unser Verhalten steht im Widerspruch zur Wahrheit. Rote Pille. Wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Und dann geht es wieder weiter. Vers 8. Blaue Pille. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Und dann geht es weiter, rote Pille. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Und dann, 10, blaue Pille. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügner und geben seinem Wort keinen Raum in unserem Leben. Es gibt also zum einen diesen Weg der Finsternis. Johannes schreibt, dass wir auf diesem Weg sind, wenn wir nach außen behaupten, mit Gott verbunden zu sein. Aber nach innen sieht es ehrlich gesagt ganz anders aus. Hey, das sind die, die die blaue Pille wählen, die ihr Leben einfach weiterleben wollen, die bloß nicht irgendjemanden daran lassen wollen, an das, was in einem ist, die am liebsten ihr Leben leben wollen, ohne sich von Gott stören zu lassen. Aber ganz ehrlich, was ist daran so schlimm? Hey, ein bisschen muss doch jeder von uns schauen, wo er bleibt. Irgendwie gucken, ja, dass wir auch die ganze Dunkelheit, die in unserem Herzen ist, all der Mist, all die Sünde, all die dummen Gedanken, all der Hass, all die Abneigung und Streitsucht, all das, ja, dass man das irgendwie so ein bisschen für sich behält. Dass das keiner sieht. Als angehender Pastor kenne ich diesen Impuls sehr gut. Manchmal entdecke ich Dinge in meinem Leben und ich denke, boah, das darf echt keiner sehen. Warum ist das so schlimm? Ich glaube, dass wir in Vers 6, 8 und 10 die Antwort finden. Dort steht, wenn wir den Weg der Finsternis gehen und gleichzeitig behaupten, im Licht zu sein, dann lügen wir. Vers 6. Ich gehe nochmal zurück hier, wenn das geht. Ja, Vers 6. Wir lügen. Vers 8. Wir betrügen uns selbst. Und Vers 10. Ja, Vers 10. Wir machen Gott zum Lügner. Ich finde das interessant. Wir haben eigentlich drei Beziehungsebenen, die hier beschrieben werden. Wir lügen, das heißt, wir unterbrechen die Beziehung zu unserem Nächsten. Wir betrügen uns selbst, das heißt, auch mit uns selbst sind wir nicht in der richtigen Beziehung. Und wir machen Gott zum Lügner. Ja, auch mit Gott ist unsere Beziehung, wenn wir in der Finsternis wandeln, nicht gut. Und ich glaube, dass hier ganz klar aufgezeigt wird, der Weg der Finsternis, der zerstört Beziehungen. Wenn du auf dem Weg der Finsternis bist, wenn du das versteckst, was wirklich in dir ist, dann kannst du keine wahre Gemeinschaft mit anderen haben. Und ich finde, wenn man darüber nachdenkt, dann ergibt das Sinn. Hey, stell dir vor, die engsten Vertrauten in deinem Leben, die wüssten nicht, was wirklich alles so abgeht in deinem Herzen. Und dann, immer wenn die dir sagen, oh, ich hab dich lieb, ich mag dich, ich hab dich gern, du bist so toll, ist diese nagende Stimme in dir, die immer sagt, ja, aber wenn du wüsstest, was wirklich in mir ist, wenn du wüsstest, was ich eigentlich wirklich die ganze Zeit denke. Hey, und auch mit uns selbst ist unsere Beziehung nicht im Reinen, wenn wir die ganze Zeit einen Teil unseres Lebens irgendwie in so eine Box stecken und versuchen abzuschneiden von dem Rest. Und da, wo es irgendwie dunkel in uns ist, da, wo irgendwie Mist in uns ist, da, wo irgendwie Sünde in uns ist, das immer irgendwie so ignorieren. Und ich sag euch, dass das auch ist, was andere Menschen, die nicht Christen sind, merken. Ich treffe so viele junge Menschen, die so verbittert darüber sind, dass es ihnen an Echtheit bei ihren Glaubensvorbildern und bei den Menschen in ihrem Leben fehlt. Die sagen, ja, meine Eltern haben immer vorgegaukelt, ne? Wir sind immer sonntags in die Gemeinde gegangen, haben uns immer schön angezogen, aber zu Hause, da war alles nicht gut. Da war Streit, da waren so viele blöde Sachen und es hat sich immer so fake angefühlt, so falsch angefühlt, es war immer nicht richtig. Und natürlich, ja, machen wir Gott zum Lügner. Auch unsere Beziehung zu Gott wird unterbrochen durch den Weg der Finsternis. Und dann gibt es da diesen anderen Weg. Johannes schreibt, dass wir uns auf diesem Weg befinden, wenn wir im Licht leben. Das heißt, wenn unser Herz sich selbst und die Welt aus der Perspektive Gottes zu sehen lernt. Und wenn wir unsere Sünden bekennen, hey, das sind die, die rote Pille nehmen, die mutig sind und sich von Gott ihr Leben und ihr Herz in ein neues Leben rücken lassen. Dieser Weg ist dem Weg der Finsternis komplett entgegengesetzt. Hier, sagt Johannes, finden wir Gemeinschaft miteinander. Und unsere Krankheiten und Unreinheiten werden heil und rein. Und ich finde, es gibt hier so ein spannendes Paradox. Also der Mensch, der auf dem Weg der Finsternis ist, der behauptet um jeden Preis, dass er ohne Fehler und ohne Sünde ist, der versucht das irgendwie zu verstecken. Aber es ist der, der auf dem Weg des Lichts geht, der seine Sünden bekennt und offen zugibt, dessen Herz letztendlich wirklich rein gemacht wird von Gott, der wirklich Heilung erfahren kann, der nicht nur vortäuschen muss, sondern der das Echte kriegt. Hier wird alles gut. Und Johannes will natürlich, dass wir den Weg des Lichtes nehmen. Der ist der Kerl, der die rote Pille liebt. Er weiß, dass die rote Pille, der Weg des Lichts, wahre Gemeinschaft und Freude bringt. Er schreibt einige Verse zuvor, ich habe das auch mitgebracht. Glaube ich, vielleicht auch nicht. Das irgendwie funktioniert nicht so, wie ich das will. Na gut, ich lese es einfach. Er schreibt einige Verse zuvor. Und warum verkünden wir euch das, was wir gesehen und gehört haben? Wozu das alles? Wir möchten, dass ihr mit uns verbunden seid. Mehr noch, dass ihr zusammen mit uns erlebt, was es heißt, mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden zu sein. Es geht um Gemeinschaft. Aber er schreibt weiter in Vers 4, wir schreiben euch diesen Brief, damit wir alle, ihr und wir, die Freude, die Gott uns schenkt, in ihrer ganzen Fülle erleben. Ich weiß, der Weg des Lichts fühlt sich unangenehm an, aber es ist der Weg der Freude, sagt Johannes. So, und ich glaube, keiner von uns sitzt hier und denkt sich, boah, ja, der Weg der Finsternis, der klingt doch gar nicht so schlecht. Lass uns doch mal den Weg der Finsternis gehen. Hey, natürlich wollen wir alle den Weg des Lichts gehen. Aber das Problem ist, dass sich der Weg des Lichts manchmal anfühlt, wie wenn jemand zu dir nach Hause kommt und unter dem Sofa die Taschenlampe anklipst. Ey, was da alles zum Vorschein kommt. Das ist unangenehm. Und vielleicht ist deine Haushaltsführung ein bisschen erfolgreicher als meine. Und unter deinem Sofa ist es tatsächlich blitzeblank. Aber dann weißt du doch, glaube ich, trotzdem, welches Gefühl ich meine. Was da alles zum Vorschein kommt, wie unangenehm ist, wenn Gott das Licht in unserem Herzen anknipst. Da kommt Neid und Eifersucht, von der man dachte, man sei vor ihr gefeit. Lust, die man immer auf so einem respektablen Niveau gehalten hat. Habsucht und Gier. Die Sehnsucht nach falschen Sicherheiten. Da kommt zum Vorschein, wie sehr man doch von Angst geprägt sein Leben lebt und nicht so sehr auf Gott vertraut. Und ich musste diese Erfahrung vor kurzem erst machen. Also ein Beispiel, ich habe immer gedacht, Geld ist für mich kein Thema. Ich habe nicht viel, ich mache mir da keine Sorgen drum, es wird immer laufen. Jetzt heirate ich bald. Und auf einmal liege ich dann doch immer mal wieder so eine Nacht wach und denke, oh Jesus, wie das alles wohl werden wird. Muss man ja arbeiten. Ich weiß gar nicht wo. Und ja, da habe ich jetzt Verantwortung auch noch für jemand Zweites. Und ja, dann kommen ja auch irgendwann Kinder. Oh Mann, Jesus, ich weiß nicht, ob ich das alles kann. So schnell. Und ich glaube, deswegen neigen wir Menschen natürlicherweise zum Weg der Finsternis. Es ist so viel einfacher, sich vor der Wahrheit über einen selbst zu verstecken. Dann flüchten wir uns in Fantasien, in Vergnügungen oder wir leugnen, dass das, was in unserem Herzen ist, so wirklich so schlimm ist. Dann sagen wir, ach was, ja, das ist ab und zu, da schaue ich meiner Frau hinterher auf der Straße, aber das hält sich wirklich in Grenzen. Oder, naja, das bisschen Geld, was ich bei der Steuererklärung durchgemogelt habe, ja, also gestohlen habe ich ja noch nie was. Und es geht auch auf christlich. Ja, ja, ich weiß, da ist viele Mist in meinem Leben, aber sonntags gehe ich immer schön brav in den Gottesdienst. Wir sind in der wirklichen Zwickmühle. Auf der einen Seite wollen wir alle wahre Gemeinschaft. Wir sehnen uns nach Freude. Wir sehnen uns danach, wirklich gekannt und geliebt zu werden. Wir wollen den Weg des Lichts, die rote Kapsel. Aber auf der anderen Seite, da fürchten wir diesen Weg. Denn es ist der Weg der Wahrheit. Und ich glaube, uns alle beschleicht die leise Ahnung, dass wir verzweifeln würden an dem, was wir sehen würden, wenn wir das Licht Gottes in unsere Herzen scheinen ließen. Egal, welchen Weg von diesen beiden wir wählen, wir scheinen irgendwie zum Scheitern verurteilt. Und für diejenigen von euch, die sich wundern, wann kommt denn endlich Jesus? Jetzt ist der Zeitpunkt. Hey, es gibt eine gute Nachricht für uns alle. Jesus. Er ist für dich und für mich am Kreuz gestorben, für unsere Sünden. Und er liebt dich so sehr, dass ihm kein Opfer zu groß war. Egal, was du getan hast und gedacht hast und egal, was du tun wirst und denken wirst, er liebt dich. Und vielleicht sitzt du jetzt hier und sagst, ja, aber nein, Jesus liebt dich. Ja, aber nein, Jesus liebt dich. Lass dir das mal zusprechen. Er will dir vergeben und dich reinmachen, wenn du ihn lässt. Und versteht ihr jetzt, wenn wir vor dieser Entscheidung stehen, welchen Weg wir gehen sollen, den Weg der Finsternis oder den Weg des Lichts, den bequemen Weg, bei dem wir einfach ignorieren und verstecken, was so wirklich alles in uns abgibt, oder den unbequemen Weg des Lichts, wo wir Gott erlauben, zu zeigen, was da noch nicht gut ist in unserem Herzen, ich glaube, dann können wir mit Jesus den Weg des Lichts wählen. Hey, wenn er dich so sehr geliebt hat, dass selbst der Tod am Kreuz kein Problem für ihn war, wie könntest du jemals Angst haben vor dem, was in deinem Herzen zum Vorschein kommt? Dann kannst du das anschauen, was in deinem Herzen ist, und du kannst sagen, ja, das ist vielleicht echt hässlich, was da alles abgeht, aber Jesus liebt mich und es ist okay. Weil er mich liebt, weil er alles für mich gegeben hat, kann ich das anschauen, was in mir vorgeht, und ich brauche keine Angst mehr zu haben. Hey, vorbei sind die Tage der Finsternis. Und wir können sagen, hallo Licht, hallo Wahrheit, auch wenn das manchmal wehtut. Hallo Heilung und Reinigung. Hallo Jesus in meinem Herzen. Jesus liebt dich und mich so sehr, dass der Weg des Lichts endlich, endlich, endlich möglich ist. Aber ich glaube, auch wir Christen, wir verstehen oft gar nicht, wie groß Jesu Liebe wirklich zu uns ist. Ich glaube, auch wir gucken in unser Herzen und manchmal denken wir dann so, boah, da kann ich niemanden ranlassen. Niemand darf das wissen. Und wir verstecken das dann lieber. Setzen unsere Sonntagsmiene auf. Aber eigentlich haben wir den Weg der Finsternis nie verlassen. Und wie ich das schon gesagt habe, ich sage das einfach nochmal, weil mich das wirklich umtreibt. Es gibt so viele junge Menschen, die zutiefst verwundet sind von Familien, wo nach außen hin alles heilig gespielt wird und nach innen ist so viel Kaputtes da. Da sind gewalttätige und jähzornige Väter. Da sind gefühlskalte und lieblose Mütter. Ständiger Streit, da ist nie ein Wort der Liebe und Zustimmung. Da sind Gedanken der Lust auf andere Partner in der Ehe. Da ist Stolz, Habgier unter Verwandten, da ist Hochmut. Und die Liste ist noch lang. Und ich sage das nicht, weil ich das anprangern möchte. Ich bin ja genauso. Wir sind alle, 100% von den Menschen in diesem Raum, wir sind alle Sünder. Ich sage das, weil mir das in der Seele wehtut, dass da so viel Schmerz ist und dass da so viel so wenig Echtheit in unseren Gemeinden ist. Da ist so wenig echte Gemeinschaft, so wenig echte Freude. Hey, manchmal lese ich die Bibel und ich schaue in unsere Gemeinschaften und unsere Gemeinden und ich denke, das stimmt irgendwie nicht. Da ist die ganze Zeit von Freude die Rede und wir sind alle so mit unseren Trauerminen unterwegs. Und ich will dir und mir zurufen, hey, lass uns da rauskommen. Lass uns ans Licht schaffen, was wir so akribisch in der Finsternis zu halten versucht haben. Lass uns voller Zuversicht vertrauen, dass keine Sünde zu schlimm und keine Finsternis zu tief ist für die Gnade Gottes. Er ist treu und gerecht, wenn wir ihm unsere schlimmsten Gedanken und Taten bekennen, ihn daran lassen, dann wird er uns reinigen. Die Verheißung ist da. Aber erst, wenn es am Licht ist, kann es rein und heil werden. Und erst dann können wir wirkliche und echte und erfüllende Beziehungen miteinander leben. Und es geht mir nicht darum, dass wir jetzt irgendwie jedem Fremden oder jedem hier in der Gemeinde unsere tiefsten Sünden irgendwie auf die Nase binden, sondern es geht mir darum, dass du jemanden hast, vielleicht auch 2, 3 Personen, bei denen du wirklich ehrlich sein kannst. Wo du einfach mal sprichwörtlich die Hosen runterlassen kannst. Ja, und es tut manchmal weh. Ich mache das auch mit meiner Verlobten immer wieder. Und manchmal ist das echt schmerzhaft. Und wenn du so jemanden nicht hast, dann will ich dich ermutigen, dass du dir so eine Vertrauensperson suchst. Hey, und manchmal ist da Finsternis in unserem Herzen. Da brauchst du auch jemand Professionelles, der da einfach draufschaut mal. Es gibt Seelsorge. Und es ist so was Schönes zu erleben, wie Gott in so einem Seelsorgegespräch nach und nach einfach aufräumt in unserem Herzen. Und ich glaube, das ist eine Entscheidung, die wir jeden Tag neu treffen müssen. Wenn du einen Fehler gemacht hast auf der Arbeit und es wäre so einfach, das zu vertuschen, welchen Weg wirst du wählen? Den Weg der Finsternis oder den Weg des Lebens? Wenn deine Kinder etwas an dir kritisieren, welche Pille wirst du sein? Die blaue oder die rote? Ja, nicht jede Kritik ist immer berechtigt, aber ganz oft sehen andere Menschen viel besser, was bei uns alles noch schief läuft. Meine Verlobte erinnert mich immer mal wieder daran, dass ich ein aufgeblasener Gockel sein kann. Welche Pille wird es sein? Welche Pille wird es sein, Berko? Wird es die blaue Pille sein? Oder die rote? Wird es der Weg der Wahrheit sein oder der Weg der Finsternis? Ich will euch ermutigen, lasst uns gemeinsam auf dem Weg des Lichtes gehen. Lasst uns ehrlich mit unseren Fehlern umgehen. Lasst uns anfangen, in unseren Gebeten ehrlich zu sein. Sprich mit Gott über die Gefühle und Gedanken und auch die Taten in deinem Leben, die nicht gut sind. Lass seine Vergebung und Liebe da reinscheinen. Und ich will euch ermutigen, dass ihr euch auch Menschen sucht, wenn ihr die noch nicht habt. Vertraute und enge Freunde. Vielleicht habt ihr so eine Freundschaft, aber habt sie lange nicht gepflegt. Mit denen ihr anfangt, gegenseitig auch über das Dunkelste in eurem Herzen zu sprechen. Und damit ist man nie fertig. Ich weiß, ich predige zu Leuten, die schon lange, lange, lange ihr Weg mit Jesus gehen. Aber ich bin davon überzeugt, wenn Paulus am Ende seines Dienstes im Timotheusbrief schreiben kann, ich bin der Erste unter den Sündern, dass wir nie damit fertig sind, Gottes Licht in unser Herz scheinen zu lassen. Bonhoeffer hat das mal so schön gesagt, dass der Christus im anderen stärker ist als der Christus in uns. Und ich glaube, dass diese Wahrheit, die da drin steckt, einfach die ist. Manchmal brauchen wir das, dass jemand anderes uns Gottes Liebe und Vergebung zuspricht. Und das kann er nur tun, wenn wir ehrlich sind. Lasst uns eine solche Gemeinschaft haben, die nur möglich ist, weil Jesus uns liebt. Ich will beten. Jesus, ich danke dir für deine Güte und für deine Liebe und dass wir einfach uns in deine Arme fallen lassen dürfen und du all den Mist in unserem Leben, all der Schmutz, der Dreck, all die Hässlichkeit in unserem Herzen, dass du die kennst und dass du nicht völlig enttäuscht oder entgeistert bist. Du weißt, wozu wir alles imstande sind. Und trotzdem bist du auf diese Welt gekommen und für uns gestorben. Und trotzdem gilt, dass du uns so sehr liebst. Und trotzdem gilt dein Ja über uns. Und ich danke dir dafür so sehr. Herr, und da, wo wir das vergessen, da, wo wir so in der Gefahr sind, zu verstecken oder verstecken zu wollen, was in uns ist, das irgendwie wegzudrängen und nicht dich daran zu lassen, da möchte ich dich bitten, dass du uns daran erinnerst, dass wir in deiner Liebe mutig sein dürfen, das anzuschauen. Keine Angst mehr davor haben zu brauchen. Danke für diesen Abend, Herr. Sprich zu unseren Herzen. Lass auch nachhallen noch, was in dieser Predigt gesagt wurde, auch in meinem Herzen, Herr. Du weißt ganz genau, wie sehr ich das brauche. Jesus, wir lieben dich sehr. Danke, dass du für uns bist. Amen.